Es war der 1. August im Jahre 386, da ging ein junger Rhetoriklehrer von inneren Kämpfen getrieben, spazierend durch die Gegend, und er dachte darüber nach, wie ist das eigentlich mit dieser Spannung zwischen Fleisch und Geist? Wie ist das eigentlich mit dieser Spannung zwischen Licht und Finsternis? Mihi questio factus sum, so hat er es beschrieben. Ich bin mir selbst zur Frage geworden. Und ich glaube, jeder, der, ich sag mal, einigermaßen bewusst lebt, kann das gut nachvollziehen, dass man manchmal vor dem Spiegel steht und sich selbst nicht versteht, sich selbst fragt, wie konnte ich nur? Warum ist das, was ich tun wollte, nicht dann in die Tat umgesetzt worden durch mich und durch mein Leben? Ich bin mir selbst zur Frage geworden. Dieser junge Rhetoriklehrer war Anhänger des Manichäismus. Und der Manichäismus, das ist so eine Lehre damals gewesen, die gibt es auch dann abgeändert bis zum heutigen Tage, die eben streng unterschieden hat. Auf einer Seite Licht und auf der anderen Seite Finsternis. Und beide Seiten kämpfen gegeneinander. Auf der einen Seite das Fleisch und auf der anderen Seite Geist. Und beide Seiten kämpfen gegeneinander. Und ich vermute mal, der eine oder die andere hier werden das auch bei sich kennen, diese Kämpfe, und auch darunter leiden, dass sie dann so oft diesen Kampf verlieren, und sei es nur am Abend vor dem Kühlschrank oder vor der Schranktür, in dem die Süßigkeiten sind. Mihi questio factus sum, ich bin mir selbst zur Frage geworden. Und so ging dieser junge Mann dann dort spazieren und dachte darüber nach und hörte auf einmal, und so beschreibt er das in seinen Bekenntnissen, ein Lied wie von einem Knaben oder von einem Mädchen, einem jungen Knaben oder einem Mädchen gesungen. Und dieses Lied hatte nur diesen Text: tolle Lege, nimm und lies. In seiner Frömmigkeit war es so verankert, dass er davon irgendwie ja, überzeugt war, dass dort, wo man die Bibel dann aufschlägt oder eine heilige Schrift dann auch aufschlägt und einem etwas ins Auge fällt, dass das doch direkt von Gott her kommen muss. Und so rannte er schnell nach Hause zurück und schlug dann dort oder fand dort eine aufgeschlagene Bibel und fand dort diese Verse, die wir gerade schon gehört haben, aus Römer 13. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht im Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht, so dass ihr den Begierden verfallt. Der junge Mann, das war einer der prägendsten Gestalten auch in der Christenheit, der Kirchenvater Augustin, der dann hinterher auch Bischof wurde und der durch sein Nachdenken über den Glauben die christliche Kirche geprägt hat wie kaum ein anderer in der Geschichte der Kirche Jesu Christi. Er hat diese Verse gelesen und dann fiel es ihm dann irgendwie wie Schuppen von den Augen, dass er erkannte, er war ja eigentlich schon auch Christ, dass er erkannte, was das denn ist, zutiefst mit diesem christlichen Glauben. Jeder Mensch von uns trägt in sich ja eigentlich so diese Sehnsucht danach, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Und wir erkennen das, und ihr kennt ja alle die Geschichte auch von dem Apostel Paulus, der das von sich auch so beschreibt, der sich auch selber zur Frage geworden ist. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das ist dieser Kampf in uns. Und es gibt in dieser Welt eben eine Weise, wie wir versuchen, hier voranzukommen. Wir bekämpfen das Böse und tun das Gute. Wir lassen das Böse sein, und das ist ja auch oft das, was wir dann in der Erziehung dann eben hören und unseren Kindern beibringen und weitergeben. Wir lassen das Ungute, das Böse sein, um vielleicht das Gute zu mehren. Und hier in diesem Text des Apostel Paulus aus dem Römerbrief schreibt Paulus ja auch davon, dass wir eben nicht in Fressen und Saufen und Unzucht uns aufhalten sollen. Ja, das ist etwas, das würde auch jeder so seinen Kindern weitergeben. Aber was kommt dann? Und was dann kommt, ist eben, nein, nicht fressen, sondern maßvoll leben, halte ich zurück. Nicht saufen, sondern Wasser trinken, das ist gesünder. Nicht rumhuren, sondern, und dann haben wir immer das Böse und setzen dem eine gute Tat entgegen. Aber was der Kirchenvater Augustinus hier entdeckte, war, dass der Gegensatz von Sünde eben nicht Tugend ist. Gegensatz von Sünde ist eben nicht die gute Tat. Das ist das, was der Manichäismus ihn lehrte. Wenn du musst dich anstrengen, mehr Gutes als Böses zu tun. Aber der Kirchenvater lernt hier an dieser Stelle, nein, Gegensatz von Sünde ist nicht Tugend, sondern Gegensatz von Sünde ist der Glaube an Jesus Christus. Darum, so der Apostel Paulus, zieht an den Herrn Jesus Christus. Das ist das, was ihm dann bewusst wurde und wo er dann darüber nachdachte, was das denn bedeutet. Das bedeutet eben nicht zu sagen, okay, das ist böse, lass es sein und das ist das Gute, tu das. Weil damit sind wir überfordert, weil selbst das Gute wird in der Hand eines bösen Menschen böse. Und das ist ja das, was wir auch sehr oft erleben, dass mit den besten Absichten wir auf einmal entdecken, dass dabei etwas rauskommt, was wir einfach nicht gewollt haben. Dass wir, weil, und die Bibel beschreibt das ja so, irgendwie ein Defekt an unserem Herzen haben. Das ist nicht einfach so eine Herzrhythmusstörung, sondern dass wir ein Defekt an unserem Herzen haben, wo wir immer und immer wieder dann selbst aus dem Besten etwas machen, was entweder mir selbst oder dem anderen Schaden zufügt. Und deswegen geht es nicht darum, das Böse zu lassen und das Gute zu tun, sondern das Böse lassen. Soweit man es kann, aber dann den anzuziehen, der in der Lage ist, in mir das zu heilen, was krank ist. Und was eben bei uns, und das ist eben die Botschaft der Bibel, krank ist, ist nicht das, was wir tun. Das ist nur das Ergebnis einer innewohnenden Verletzung, sondern das, was geheilt werden muss, das sind nicht unsere Hände und unsere Füße. Was geheilt werden muss, ist unser Herz. Und darum geht es. Hier im Römerbrief. Und das erkannte dieser junge Mann oder dieser 31-jährige Mann, der dann daraufhin das Christentum geprägt hat, wie gesagt, wie kaum ein anderer. Und wir lesen ja hier dann an dieser Stelle, das Erste, was wir tun sollen oder was geschehen soll, ist aufwachen. Wach auf. Wach auf, der du schläfst. Und das ist wohl etwas, was zum Menschen auch dazugehört und auch zum Christsein seit Jahrtausenden oder seit 2000 Jahren dazugehört, dass wir irgendwie so ein bisschen verschlafen sind, dass wir die Augen nicht aufhaben, dass wir nicht unterscheiden können in das, was eben, ich sag mal, Geist dieser Welt und Geist Gottes ist. Weil wie kommen wir denn sonst darauf, dass das mehr das ist, was der liebe Gott auch von uns will? Wie kommen wir denn darauf, dass wir immer das Gute tun müssen und wenn wir eben nicht gut sind, ja, der liebe Gott auch irgendwie dann Stress mit uns hat? Wir werden darüber nachdenken. Ich bin jetzt bei der Vorbereitung für die Beisetzung von meinem Schwiegervater drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wisst ihr, wann die Null erfunden wurde? Die Null. Machen wir später dann noch mal ein bisschen mehr drüber. Vor 1800 Jahren haben wir die Null erfunden. Bis dahin gab es die Null nicht. Also später noch mal ein bisschen mehr. Aber mit dieser Null haben wir dann auch eben dem Nichts einen Namen gegeben. Haben wir das Nichts beschrieben. Und das ist das, was viele Menschen ja, womit wir ja groß werden in dieser Welt, dass wenn unterm Zeugnis steht null Punkte, ja, dann sind wir ein Nichts. Dann wird auch manchmal gesagt, ja, du bist aber eine Null. Wir werden noch über das Geheimnis dieser Zahl auch später nochmal nachdenken. Aber wer hat uns das eigentlich eingeredet, dass Gott, der Vater im Himmel, so denkt und so ist? Ja, der Geist dieser Welt, nicht der Geist Gottes. Deswegen will dieser Text zuallererst mal aufrütteln und wach machen. So, überleg mal, was du einfach so übernommen hast, auch an Lebensweisheiten, an Lebensklugheiten, die überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Was dich antreibt, was dich kaputt macht, was überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Denk mal darüber nach. Also das Erste ist aufwachen. Und ich weiß nicht, ihr kennt das ja bestimmt auch, man kann ja aufwachen und liegen bleiben. Ist auch schön, ne? Ja, meine Frau macht das jeden Morgen und ich muss ihr dann einen Kaffee ans Bett bringen. Quatsch, also mache ich ab und zu, aber ist eher die Ausnahme. Aber ist doch auch schön, ne? Man ist wach und man liebt. Ist ja so schön gemütlich, gerade im Winter, wenn es irgendwie so ein bisschen kalt ist, man bleibt unter der Decke und ja, man ist aufgewacht und aber nicht aufgestanden. Das ist der zweite Punkt, den der Apostel Paulus hier schreibt. Er sagt, nicht nur aufwachen, sondern aufstehen. Steht auf und setzt dieser Welt etwas entgegen von dem, was ihr vom Evangelium gehört und erkannt habt. Diese Welt braucht das, die Menschen in dieser Welt brauchen das, dass Menschen aufstehen und sich hinstellen und nicht nur irgendwo dann unter der Decke liegen, sich schön bequem gemacht haben und ein wenig darüber nachsehen, wie das denn ist mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist wichtig und gut, aber nach dem Aufwachen kommt das Aufstehen. Das ist das, was der Apostel Paulus dann sagt. Und was ist das Nächste, was man dann nach dem Aufstehen macht? Also Toilette, Zähne putzen und, was macht man dann? Sich anziehen. Frühsport, wer war Frühsport? Oh, Steffen. Das gucke ich mir jetzt 2 Wochen lang jeden Morgen bei dir an. Naja, Apostel Paulus beschreibt eben das, was die meisten von uns machen. Aufwachen, aufstehen, anziehen. Und das, was man beim Anziehen macht, also ich will jetzt niemand hier zu nahe treten und so, aber man guckt ja also erstmal, was hatte ich denn gestern an, passt das noch? Manche Leute riechen dann so daran und geht's noch? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, also irgendwie. Ja, aber nach dem Aufwachen und Aufstehen kommt das Anziehen. Und das ist die Frage, was ziehst du an? Was ziehst du am Morgen an? Also jetzt geht es nicht um deine Jeans oder was weiß ich was, sondern was ziehst du dir jeden Morgen wieder neu über? Das, was du generationenweise dann mitbekommen hast und was du dann weiterträgst in deine Zukunft, was nichts mit dem Geist Gottes zu tun hat? Zum Beispiel, der Gott, liebe Gott hat dich nur lieb, wenn du auch lieb bist. Ziehst du das jeden Morgen wieder an? Oder dass es darauf ankommt, eben als Christ eben ein guter Mensch zu sein. Ziehst du das jeden Morgen wieder an? Was ziehst du dir morgens dann an? Und Paulus wusste und auch der Kirchenvater Augustin wusste dann, dass wir alle aus unseren Prägungen kommen und das mit uns in unsere Zukunft tragen. Aber dann sagt der Apostel Paulus, steh morgens auf und riech an deiner Unterhose, ob es noch geht, alles in Ordnung. Aber dann zieh den neuen Menschen an, zieh Christus an. Und das ist eine gute geistliche Übung, morgens aufzustehen und zu überlegen, eben, was will ich eigentlich heute über mich bestimmen lassen? Was ziehe ich mir an? Und wenn ihr das jeden Morgen tut, dass ihr ganz bewusst sagt, dass ihr sagt, Herr, ich habe meine Prägung, du kennst meine Fehler und, aber ich ziehe dich heute Morgen wieder an, ihr werdet Wunderbares erleben. Und das ist das, was der Apostel Paulus hier sagt. Weil er wusste, dass wir Menschen eben ja, in einer Welt leben und auch so sind, die eben die irgendwie in dieser Einteilung lebt zwischen Licht und Finsternis. Wir haben ja gerade in der Lesung von Salomo gehört, dass er davon spricht, dass Gott in der dunklen Wolke wohnt. Mose ging auch in das Dunkel, in dem Gott wohnte. Wir haben ja auch so verinnerlicht und gelernt, dass Dunkelheit eben immer das ist, wo ich weggehen muss, weil da wohnt der Beelzebub. Da ist ja Gott nicht zu Hause. Und die Erfahrung des Paulus, des Augustinus, vieler Männer und Frauen in der Kirche ist, nee, das ist so nicht richtig. Und sie haben entdeckt, dass in der Dunkelheit, und da geht es nicht eben einfach darum, wann die Sonne untergegangen ist, dass in der Dunkelheit einer menschlichen Existenz noch mal etwas Unglaubliches geschehen kann. Johannes vom Kreuz, der große Karmelit, der hat das ja beschrieben, auch in einem seiner Bücher über die dunkle Nacht. Und er hat das eingeteilt und hat zuerst über die dunkle Nacht der Sinne geschrieben. Und er hat gesagt, naja, bei uns ist es ja so, die Sinne, damit nehmen wir die Welt wahr und wir wollen ja eigentlich, ich sage es jetzt mal so, Sinnesfreuden erleben. Also wir gucken uns lieber Schönes an als nicht so Schönes. Wir hören lieber schöne Musik als nicht so schöne, wobei das ist auch Geschmackssache. Also der Mensch ist immer mehr dann dem Licht auch zugewandt und weniger der Finsternis. Davon hält er sich fern. Und das ist etwas, wo Johannes vom Kreuz sagt, es kommt die Zeit, auch im Glauben, da erlebst du die dunkle Nacht der Sinne. Da macht Glauben keinen Spaß mehr. Jochen Klepper hatte an seinem Glauben keinen Spaß mehr, aber er hat trotzdem festgehalten. Wenn das das ist, was den Glauben ausmacht, dass der liebe Gott eben nochmal so das i-Tüpfelchen ist, weil die Kirsche auf der Sahnehaube, weil sonst habe ich ja alles, dann kann es gut passieren, dass irgendwann der Tag kommt, dass du enttäuscht wirst. Und das ist für ihn die dunkle Nacht der Sinne. Auf einmal nimmst du das Leben eben nicht mehr wahr als etwas Freudiges, als etwas, was schön ist. Ja, dort, wo wir Abschied nehmen müssen von Menschen, ist das Leben nicht schön. Wir trösten uns mit einer Hoffnung, aber es ist nicht schön. Dort, wo wir Vergänglichkeit erleben, wo wir scheitern, das ist nicht schön. Dort, wo Leute uns sagen, ja, du bist ja vielleicht eine Null, das ist nicht schön. Und das, was dann passiert, was der Kirchenvater Augustinus früher aus seinem Manichäismus so gelebt hat, war, naja, das, was nicht schön ist, da kann Gott auch nicht gegenwärtig sein. Das muss ich hinter mir lassen. Und Johannes vom Kreuz hat ihm dann von dieser dunklen Nacht der Sinne gesprochen, hat gesagt, hab keine Angst, wenn das Leben nicht schön ist. Hab keine Angst, wenn das Leben schmerzt. Es könnte sein, dass Gott mit dir auf dem Weg ist zum Wesentlichen des Lebens hin. Es könnte sein, dass die Sinnesfreuden nicht mehr da sind, weil der liebe Gott mit uns auf dem Weg ist zum Wesentlichen des Lebens hin. Naja, und das ist ja eben dann oft das, wo wir dann sagen, ach Kinder, okay, komm, lass mal. Das macht doch keinen Spaß. Was soll das denn? Sich abmühen und ist doch... Und Johannes vom Kreuz sagt ihm, das ist der erste Schritt, die Nacht der Sinne. Und dort nimmt dich Gott an deiner Hand, um wesentlich zu werden. Und dann beschreibt er eben diese zweite Nacht. Und diese zweite Nacht ist die Nacht des Geistes. Und da geht es, man könnte das auch mit Fleisch und Geist übersetzen, aber es wär zu wenig. Die Nacht des Geistes ist eben auf einmal die Nacht der Glaubenskrise. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen das von unserem Herrn, der auch durch diese Nacht des Geistes gegangen ist. Und ich glaube, jeder von uns kennt das ja, dass er auf einmal nur noch erlebt, dass Gott fern ist, weil die elendige Nacht nicht aufhört, weil die Finsternis und die Dunkelheit und der Schmerz und die Trauer nicht aufzuhören scheinen. Und dann ist man in dieser dunklen Nacht des Geistes und sagt vielleicht an dem lieben Gott, lebe wohl. Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Dann weiß ich, okay, auf den ist kein Verlass, dann gucke ich halt lieber, dass ich mich auf mich selbst verlasse, dass ich genug Versicherungen habe, dass ich irgendwie im Leben klarkomme. Allzu menschlich, allzu verständlich. Aber das ist der Weg nach Johannes vom Kreuz in die dunkle Nacht hinein, in der wir eine Entdeckung machen sollen. Und von dieser Entdeckung wusste Jochen Klepper zu berichten. Von dieser Entdeckung hat er geschrieben und hat sie beschrieben. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Dir sei nun Lob gesungen, du heller Morgenstern. Und wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenschern bescheine all unsere Angst und Pein. Das hat er nicht irgendwie im Sessel gedichtet, als paar schöne Verse, sondern das war ihm Lebenserkenntnis. Gott will im Dunkel wohnen. Gott will hinein in unser Dunkel. Gott will aufräumen damit, dass es in dieser Welt einen Ort gäbe, an der er nicht ist. Dass er eben hinten an der Ecke steht und zurückbleibt, weil ich mal wieder es irgendwie verbockt habe. Gott will im Dunkeln wohnen. Und daran hat sich Jochen Klepper dann festgehalten. Und er wusste genau, dass dieser Weg, den er eingeschlagen ist, ein Weg ist, wo er am Ende nur sündigen kann vor Gott und gegen sich selbst. Bonhoeffer hat genauso diese Kämpfe gekämpft. Und wer mag, kann diesen Film ja dann mit uns auch gucken. Und er ist so wunderbar dargestellt, wie Jochen Klepper dann ringt und gegenüber dann diese finstere Gestalt auftaucht, die ihm dann einredet, was das Richtige im Glauben wäre und was nicht. Und er hielt an diesem Glauben fest, dass da ein Gott sei, der im Finstern wohnen will. Er hat angefangen, irgendwann ein Tagebuch zu schreiben über seinen Weg, und den letzten Eintrag in dieses Tagebuch hat er dann kurz vor seinem Freitod geschrieben. Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in der letzten Stunde das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In diesem Anblick endet unser Leben. Das ist das, was die Heilige Nacht will. Das ist das, wo uns der Advent mit hineinnehmen will in diese Bewegung, dass wir entdecken, und das ist nicht nur irgend so eine Heimeligkeit dann in den dunklen Jahreszeiten oder so immer wieder neu, sondern das ist etwas Existenzielles. Wir sollen entdecken, da ist ein Gott, der will in deinem Dunkel wohnen. Da ist ein Gott, der will hineinkommen in deine Abgründe, in deine Finsternis. Und da ist ein Gott, der dann nicht so dort steht und sagt, wie kannst du nur, sondern der so dann steht und sagt, ich segne dich. Und so dann da steht und sagt, ich halte dich und ich trage dich. Das ist dieser Gott, an den wir glauben, den wir bekennen. Das ist der Gott, von dem Jochen Klepper beseelt seinen Weg gegangen ist, bis in diesen Tod hinein. Das ist das, was uns alle Jahre wieder neu im Advent begegnen will. Gott will auch in deinem Dunkel wohnen. Hab keine Angst davor, sich ihm zu öffnen, mit deinen Abgründen. Fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft der Engel, das ist die Botschaft von Weihnachten. Fürchte dich nicht. Du darfst dich öffnen und dann wirst du merken, Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. So sind wir auch in diesem Jahr wieder eingeladen, uns zu öffnen, diesem Geheimnis, dass da ein Gott ist, der in der dunklen Wolke wohnt, auch in der dunklen Wolke meiner Existenz. Dass da ein Gott ist, der sich nicht vertreiben lässt von dem, was in meinem Leben dann schiefläuft. Da ist ein Gott, der für uns ist und mit uns ist. Da ist ein Gott, der in diese Welt hineinkommt als Immanuel. Ich bin für dich. Da ist ein Gott, der dich einlädt und sagt, komm, mach hoch die Tür, die Tor mach weit. Ich will bei dir einziehen. Amen.